Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen wir gemeinsam über Bibeltexte, über die bald gepredigt werden soll, für euch als Predigtvorbereitung oder einfach zum Vergnügen. Wir selber haben auch Vergnügen daran und wir sind heute Astrid und Johannes. Hallo.
Hallo, auch von mir.
Ihr kennt mich oder meine Stimme, wenn ihr öfter Stückwerk anhört, denn ich bin Teil des Stückwerk-Teams und ich freue mich, Johannes, dass du heute das erste Mal dabei bist. Magst du was zu dir sagen?
Ja, erstmal herzlichen Dank. Ich freue mich voll, mal dabei zu sein. Ich bin schon fleißiger Stückwerk-Hörer und euer Podcast hat mir auf jeden Fall bei meinen eigenen Predigtvorbereitungen irgendwie gut geholfen auch in den letzten Jahren. Ich mache gerade Vikariat, bin am Ende vom Vikariat, genau, darin auch das Predigen. Und ansonsten wohne ich in Marburg und versuche so meinen Weg innerhalb dieser kirchlichen, bürgerlichen Strukturen zu finden und gleichzeitig Aktivität in sozialen Bewegungen damit zu verbinden.
Ja, schön, dass du dabei bist, Johannes. Ich freue mich voll, dass es klappt. Und hier gleich zu vorneweg der Hinweis, wenn ihr auch mal Lust habt mitzumachen, dann meldet euch voll gerne. Wir freuen uns immer über neue Stimmen, dass wir einfach ein vielfältiges Bild auch und eine vielfältige Perspektive zu den Predigttexten abbilden. Genau, so viel zum Werbeblock. Und Bürger, was du schon gesagt hast, bürgerliche Strukturen ist doch schon mal ein gutes Stichwort, um auf den Predigttext zu verweisen.
Genau, da wird es auch
um
die Bürger gehen.
Genau, Bürger und Mitbürger und so weiter. Und zwar ist der Predigttext, steht ja im Epheserbrief, im zweiten Kapitel, die Verse 11 bis 22, beziehungsweise 11 bis 16 in Klammern. Und den wollen wir uns jetzt genauer anschauen und auch so ein bisschen mit der Frage angucken, wie predigt man diesen Text, wie könnten wir ihn predigen am Tag der Europawahl.
Genau, das am 9. Juni. Ne? Da, vielleicht haben ein paar schon vorher gewählt, genau. Aber genau an dem Tag sind die Wahlkreise offen.
Voll. Und es ist ja irgendwie schon auch so, dass viele sagen, oh, da könnte sich viel entscheiden, in welche Richtung Europa geht und so weiter. Von daher, glaube ich, ist das schon auch ein spannender Tag. Genau. Aber wir beginnen mit dem Text, der einige Jahrtausende zurückliegt. Und zwar lese ich die Verse in Klammern, Vers 11 bis 16, und Johannes dann die Verse 17 bis 22 und wir lesen aus der Basisbibel. Erinnert euch deshalb daran, dass ihr früher rein körperlich Heiden wart. Von den sogenannten Beschnittenen wurdet ihr die Unbeschnittenen genannt. Dabei haben auch sie nur die körperliche Beschneidung, die von Menschen vollzogen wurde. Denkt daran, dass ihr damals von Christus getrennt wart. Ihr habt nicht zu Israel gehört. Als Fremde galt für euch keiner der Bundesschlüsse, mit denen Gott sein Versprechen gab. Ohne Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber jetzt gehört ihr zu Christus Jesus. Ihr, die ihr einst fern wart, seid ihm nahegekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat aus beiden, aus den Juden und den Völkern, ein Ganzes gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennte. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. So hat er das Gesetz aufgehoben, mitsamt seinen Geboten und Vorschriften. In seiner Person hat er die beiden Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden gestiftet. Zugleich hat er die beiden Teile durch seinen Tod am Kreuz als einen Leib mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen Tod die Feindschaft getötet.
Er kam und verkündete Frieden. Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir beide in ein und demselben Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Jesus Christus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. so wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Soweit der Predigttext.
Also was kann man sagen dazu? So grundsätzlich zum Epheserbrief, es geht viel um die Einheit von der Gemeinde und wir sehen ja hier zum Beispiel an dieser Stelle auch, die dann der Predigttext ist, dass es eben um diese Vereinigung von sogenannten Juden und Heiden geht. Also so, das können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, auf die Begrifflichkeiten. Mhm. Und es ist ziemlich sicher ein Deuteropauline, also ein Brief, der nicht von Paulus selber geschrieben wird, sondern wirklich eben auch schon in der Zeit danach, wo eben die Gemeinde sich immer wieder darauf besinnen soll, dass sie zu Christus gehört, dass es vielleicht doch die Wiederkunft des Herrn noch etwas dauert und man sich jetzt einfach in den Strukturen des Jetzt irgendwie gut organisieren soll und in Liebe miteinander umgehen, so vielleicht. Und ihr habt ja auch gehört, dass es wirklich, es geht nochmal um den Tod am Kreuz, es geht um den Frieden, den Jesus stiftet, finde ich auch total spannend, auch hinsichtlich irgendwie der Europawahl oder unserer Zeit und der Präsenz von Kriegen, die einfach nochmal näher gerückt ist, auch durch die mediale Berichterstattung und so, genau. Aber also wir haben ja uns gefragt, ob wir den Basisbibeltext lesen, weil wir doch so dachten, Heiden ist irgendwie schon so ziemlich oldschool.
Genau, wir hatten vorher mit der Bix noch ein bisschen gearbeitet, ne? Und Bibelrettersprache übersetzt nicht Heiden, sondern die Menschen aus den Völkern, was ja auch näher dann am griechischen Text wäre, mit den Ethne, die da genannt werden. Ja, und um einfach auch nochmal zu hinterfragen, ne, Heiden und Christen oder Gläubige, dass dieser Dualismus oft nicht so einen Sinn macht und man ja auch total aufpassen muss, wie man in der Zeit noch Menschen benennt. Ne? Christen als abgeschlossene Identität bestand zu der Zeit noch nicht. Bei mir, dem, was ich gelernt habe, jetzt von Menschen wie Claudia Janssen oder so, Neutestamentlern, die reden ja eher von den jüdischen Messiasgläubigen und den nicht-jüdischen Messiasgläubigen. Okay. Aber auch in dem Bewusstsein, dass dazwischen viele Graustufen bestehen können. Klar, bis zu dem Punkt, wo man dann jetzt Speisegebote einhält oder nicht und bewusst jüdisch ist oder nicht, das schon natürlich, aber ja, bis ins 4., 5. Jahrhundert entsteht ja erst überhaupt diese wirkliche massive Trennung und ist an dem Punkt jetzt, wir sind jetzt am Wende zum 2. Jahrhundert, überhaupt noch nicht vollzogen. Ne? Ja. Und genau, da muss man eben vielleicht immer wieder neu gucken, dass man, wenn man den Bibeltext in der Gemeinde auch verwendet, die Ideen oder was du gerade meintest, ne, was mit Heiden assoziiert wird, dass das nicht da nur reingetragen wird.
Ja. Total. Und zugleich weist der Text ja darauf hin, dass eben Unbeschnittene wirklich auch ein Wort war, was als Schimpfwort genannt wurde. Also das Neue Testament jüdisch erklärt, weist auch auf so eine Stelle bei Jeremia 9,25 zum Beispiel hin, wo die Unbeschnittenen beschimpft wurden. Oder als diskriminierende, ausgrenzende Kategorie verwendet wurden. So nur die Beschnittenen haben Teil am Heil. Und das ist sozusagen durch Christus so das Verständnis vom Epheserbrief auf jeden Fall eben überwunden worden. Mhm. Also in Vers 14, er hat die Mauer eingerissen, niedergerissen, die sie trennte. Also richtig stark finde ich wirklich auch diesen letzten Teilsatz in Vers 16, also noch in der Klammer, so hat er durch seinen Tod die Feindschaft getötet. Das finde ich schon irgendwie so einen richtig coolen Powersatz. Mhm. Von daher würde ich eben dieses Mal tatsächlich auch dafür werben, die Verse in den Klammern auch mit zu predigen und mit zu beachten.
Ja, es macht den Kontext einfach an dem Punkt sehr gut deutlich, ne? Weil jetzt auch dann in den Versen danach, 19 und 20, dieses Verhältnis von jüdischen oder beschnittenen und nicht beschnittenen Menschen an der Stelle nicht mehr ein Thema ist, aber dass der Kontext ist, in dem das ja gesagt wird. Ja. Und dass es um die Fernen und die Nahen geht und deren Verhältnis miteinander.
Ja. Ja. Genau, und wenn du jetzt auf Vers 19 verweist, da kommt dieses schöne, die schöne Formulierung oder unschöne Formulierung von Mitbürgern der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Also das seid ihr jetzt übrigens, als die, die davor eben ausgegrenzt wurden. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen ja drüber gesprochen, was das Wort Mitbürger in uns auslöst. Und es war nicht nur gut, oder Johannes?
Nee, genau. Ich weiß nicht, vielleicht geht es den Hörenden jetzt auch so, ne? Dass, keine Ahnung, in politischen Reden oder Diskurs ja oft dann von den ausländischen Mitbürgern gesprochen wird, in so einer paternalistisch wohlwollenden Geste. Und die ja quasi unserer Postmigrationsgesellschaft in keinster Weise gerecht wird, quasi, wenn es um Menschen geht, die genauso StaatsbürgerInnenrechte haben. Aber trotzdem werden sie rassifiziert werden, noch durch so einen Satz auch, und doch irgendwie auf ihren Platz verwiesen werden, dass sie halt nur Mitbürger sind und nicht Vollbürger. Ne? Genau, im Griechischen steht Symbolitai, also da steckt das Sym schon ein bisschen drin. Man kann vielleicht auch übersetzen mit, ihr seid ebenfalls BürgerInnen. Ja. Hatten wir jetzt überlegt, ne? Wenn man diesen Klang nicht perpetuieren will, so ein Stück weit. Ja. Aber eigentlich ist der Satz ja, also wir hatten davor auch, dass in ihm schon auch viel Potenzial steckt, ne? Also dieses Fremde und Ausländer, da steckt ja diese alte hebräische Unterscheidung noch zwischen Ger und Nokri drin, also eher den Fremden innerhalb des eigenen Stammes und Ausländer ist wirklich von ganz außerhalb von Israel. Also, nee, ich habe gerade falsch gesagt, Geher quasi andere Stämme, aber innerhalb von Israel und Ausländer wirklich als außerhalb von Israel, die ja auch in diesen ganzen alttestamentlichen Versen, die dann ja auch oft, keine Ahnung, in antirassistischen Kontexten manchmal zitiert werden oder in der Solidarität mit Geflüchteten, ne? Ihr seid Fremdlinge gewesen, erinnert euch daran und heute ist das anders, dass dieser Satz nochmal weitergeht, weil er quasi so eine Teilhabe anders formuliert und eine Teilhabe und eine Hausgenossenschaft aufruft und in so Texten zu internationalen Gemeinden oder auch diese EKD-Denkschrift gemeinsam evangelisch, da wird mit diesem Epheser Vers viel mehr gearbeitet, weil gesagt wird, der ist breiter, der kann mehr formulieren. Ja.
Ja. Genau, und du hast jetzt gerade die Formulierung aus der bibelgerechte Sprache nochmal aufgegriffen, Fremde und Ausländer. Und danke für den hebräischen Background auch. Und ich finde es interessant, was die Basisbibel draus macht, wenn die schreibt, ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Also eben die Unterscheidung in die Gerim, also die Fremden haben nämlich Rechte und die sind ja unter besonderem Schutz auch. Das sind ja immer diese fremden Witwen, Waisen, die so als Personen Miserer eben auch besondere Fürsorge eigentlich empfangen sollen in einem gerechten System und dann eben die ohne Rechte sind. Und das ist natürlich schon, finde ich, richtig spannend. Oder wer Lust hat, da auch drüber zu predigen, über diese Frage, wer hat eigentlich welche Rechte in diesem auf diesem Kontinent und wie wird das gerechtfertigt, das ist ja schon, finde ich, total spannend. Man könnte da auch eine Brücke schlagen zu dem Psalm, der an diesem Sonntag gebetet werden soll, laut Perikopenordnung. Das ist der Psalm 36, ein sehr bekannter, wo es eben auch um die Gerechtigkeit geht des Herrn. Also geht es jetzt nicht um Recht, aber dadurch, dass natürlich im Hebräischen Tzedakah und Mishpat, also die Recht und Gerechtigkeit auch oft miteinander einhergehen, finde ich, könnte man da auch nochmal drauf eingehen oder das zumindest anteasern oder zitieren oder wie auch immer ihr eure Liturgie als Gesamtkunstwerk auch konzipiert. Genau, dann nur nochmal kurz wollte ich das droppen, dass das, finde ich, auch man einbeziehen könnte.
Ja, total guter
Bezug. Und in dem Psalm kommen eben auch sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Das ist sozusagen der andere Bezug, den ich stark sehe zwischen dem Psalm und dem Predigttext. Weil es da ja auch um diese Hausgemeinschaft Gottes geht, dieses Versorgtwerden. Alle sitzen an einem Tisch, die davor eigentlich eben getrennt waren, auch durch Zäune und so, ja.
Genau, okay, oi, ne? Heißt als Hausgenossen im Griechischen, also da steckt das Oikos sehr drinnen. Wir hatten jetzt auch im Vorgespräch nochmal gesprochen, ob das als Bild auch für ein solidarisches Europa, ein postmigrantisches Europa, ob das trägt, ne? Also sagen Europa als, also das Haus Europa, ob man damit auch arbeiten kann. Oder ob es zu vereinheitlicht und homogenisierend wirkt, also weil alle quasi in dem einen Haus wohnen müssen, aber ja, Differenzen, die bestehen oder auch einfach eine Kritik an einer einem Assimilationsdruck, einer Leitkultur, die ja immer wieder aufgerufen wird, dann damit auch weitergetragen wird ein Stück weit. Also wie schafft man ein Bild, was offen bleibt, was quasi nicht nur vereinheitlicht an der Stelle? Aber erstmal, ich finde schon einfach stark den Satz, und ich glaube, wenn man den jetzt in aktuelle europapolitische Diskussionen und auch Entscheidungen, wie jetzt mit dem GEAS, das wir nehmen jetzt gerade Mitte April auf, ne, letzte Woche wurde quasi die faktische Abschaffungsrechte des Asyls auf europäischer Ebene festgeschrieben mit allem, was dazugehört, mit Lagern an den Außengrenzen. Also in der Zeit so einen Satz auch sprechen zu lassen, finde ich, hat schon auch eine subversive Kraft, weil er genau solche Unterscheidungen in Frage stellt. Ja. Und sagt, ihr seid alle MitbürgerInnen quasi, ne? In den geflüchteten Protesten ging es ja auch oft um so eine Entscheidung von Citizen und Non-Citizen, ne? Also wer hat eigentlich BürgerInnenrechte? Und da könnte man nochmal weiterdenken, ob das an der Stelle was aufhebt oder weiterdenkt quasi oder in quasi so einem Licht von Gott oder der Verheißung, in der biblischen Verheißung, so eine Vergemeinschaftung stattfindet, die über so einen engen nationalstaatlichen Rahmen eben hinausgeht. Oder wie wirkt das auf dich, Astrid? Überzeugt dich das?
Nee, voll. Ich überlegte auch dran rum, wie man gut machen kann. Also du meintest jetzt den Satz aus Vers 19, ne? Also nochmal dieses, ihr seid nicht mehr Fremde und ohne Recht in Israel, ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft.
Genau.
Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen hin und her gescrollt quasi in dem Text und habe eben auch gedacht, wirklich diese Formulierung in Vers 14, er hat die Mauer niedergerissen, die sie trennt. Mhm. Also wirklich spannend ist ja, dass es hier auch bildhaft um die Mauern geht. In dem Evangeliumstext, der auch für den Sonntag gesetzt ist, aus dem Lukas-Evangelium im 14. Kapitel geht es ja auch um die Tischgemeinschaft mit denen, die hinter den Zäunen sind. Also das ist natürlich schon mega sprechend und ich meine, ich bin gespannt, wie das die nächsten Wochen im Endwahlkampf sozusagen nochmal auch Thema sein wird mit Asyl oder ob das jetzt durch die Entscheidung von GEAS irgendwie auch sozusagen erstmal nicht mehr das zentrale Thema sein wird, aber das nochmal auch präsent zu machen, dass natürlich auch diese Errungenschaft von der Europäischen Union und all dem, was es ja auch irgendwie Cooles mit sich bringt und Frieden, dass es halt trotzdem auch natürlich eine exklusive Sache ist und wer halt jenseits des Mittelmeers ist, gehört da auf jeden Fall nicht dazu. Oder so, genau, also und das fände ich schon auch spannend, dem noch nachzugehen und dann eventuell mit diesem Frieden, den Christus bringt, ins Verhältnis zu setzen oder in davon hinterfragen zu lassen. Wobei ich da jetzt, also ich habe da keinen konkreten Vorschlag, wie man das jetzt in der Predigt nachvollziehen könnte, aber ich merke irgendwie, dass es für mich total viele Anknüpfungspunkte gibt in dem Text. Der Frieden, die Mauern, die das Mitbürgertum.
Trennendes Überwinden, ne?
Genau. Und was wirklich dazu einlädt, das mit diesem Setting Europawahl ins Verhältnis zu setzen.
Vielleicht kann man es auch nochmal so zeitlich aufrollen, wenn man von der Pax Romana, also dem Friede in der damaligen Zeit, nochmal spricht. Also das war ja das große Herrschaftsprojekt quasi, ne, in dessen Kontext noch der Epheserbrief auch reinwirken will. Und heute ist es die EU und der Machtbereich Europa, also jetzt für unseren sozialpolitischen Kontext. Und diese Pax Romana ist ja quasi ein Herrschaftsfriede von oben, ne, der durch Teile und Herrsche passiert. Und ich habe in dem postkolonialen Kommentar zum Neuen Testament nochmal reingeschaut. Also den gibt es nur auf Englisch, Postcolonial Commentary on the New Testament Writings. Da hat Jennifer Bird auch einen schönen Kommentar, finde ich, zum Epheserbrief geschrieben, weil sie sagt, klar, dieser Friede ist ein Gegenfriede, also ist ein Gegenbild zu dem römischen Frieden. Und genau, basiert nicht auf der Erde, sondern auf einem himmlischen Reich. Und dann fragt sie aber auch weiter, wird da quasi diese Herrscherlogik eigentlich nur umgedreht, indem dann die Leute halt, die Gläubigen nicht mehr dem Kaiser das Knie beugen und im Kaiserkult ihn anbeten, sondern halt quasi Adonai, ne? Und quasi, ja, da vor die Knie fallen. Und dreht das einfach nur diese Logik um oder ist da eine subversive Kraft darin? Und in dem Kommentar sagt sie eher, sie ist da skeptisch und sie findet, die Logik ist sehr ähnlich und auch Christus ist an der Stelle nicht mehr so der mitleidende Sklave, sklavenähnlich, so wie Paulus das im Römerbrief vielleicht noch stärker hat, sondern ist schon eher der herrschende Christus auch fast schon, der neben Gott so als Helfer sitzt, ne, der wie vom Kaiser in Provinzen gesandt wird, um dort auch zu herrschen. Also da kann man nochmal fragen und gleichzeitig macht es am Ende auch auf, nee, entstehen doch, wo entstehen die Lücken und wo entsteht quasi ein Umgang mit Macht, der anders ist und der nicht quasi dieser ähnlichen Machtlogik folgt. Und aufs Heute übertragen, also wo folgen wir einer Machtlogik der Europäischen Union, wo folgen wir so einer Teil- und Herrscher-Logik und den ganzen Argumenten, die es dann gibt und die das Grenzregime irgendwie absichern sollen, ideologisch. Also um die auch ein bisschen so durchblicken und fragen, welche Idee von Macht haben wir denn oder tragen wir auch mit uns, wenn wir an die EU und Europa denken. Ja.
Ja.
Also vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber die Frage, also auch Europa redet vom Frieden und natürlich ist für uns das Friedensprojekt, aber erstmal ein Friede, der auch in die Welt, ist auch ein imperialer Friede, der damit reinschwingt oder die Interessen der EU quasi weltweit durchsetzen soll. Jetzt Mercosur ist ein Beispiel, ne? Das wird gerade neu verhandelt, was wird das eigentlich bringen, das Abkommen in Südamerika oder so. Ja, und wie stellen wir uns gegen diese Logiken auch nochmal und drehen sie eigentlich nur um, sondern wie kommen wir zu einer anderen Idee dazu? Ja. Und ich glaube, da kann man mit dem Text gehen und muss aber auch mit ihm kritisch diskutieren und mit ihm ringen, mit dem Autor ringen. Ja. Oder den AutorInnen.
Ja, ich fand das ja auch echt schon ein Stück weit überraschend, wie schnell die EU den Friedensnobelpreis gekriegt hat, so, oder überhaupt das, also überhaupt, dass irgendwie so ein starken Konstrukt, Friedensnobelpreis kriegt, fand ich auch schon auf der systemischen Ebene spannend, aber, wo ich so dachte, okay, eben auch da waren die Außengrenzen Thema schon, und die vielen Menschen, die irgendwie ertrinken aufgrund dessen, dass es keine geregelte Migration gibt, die Asyl ermöglicht.
Oder einfach eine Fährverbindung
zwischen Tunis und genau, Italien. Ja. Dass die gekappt, also dass das eben auch, dass es den Mittelmeerraum an sich auch geschwächt hat ein Stück weit. Also das ist echt auch spannend, finde ich, wenn man in Südeuropa unterwegs ist, zu sehen, ah ja, früher gab es natürlich Fähren nach Nordafrika, aber irgendwie hat es quasi den Wirtschaftsraum Mittelmeer eigentlich eher geschwächt und halt nach Zentraleuropa gezogen, so ein bisschen. Genau, oder natürlich ist es voll auch berührend und ein Wunder ein Stück weit, dass irgendwie diese, nach diesen Kriegen im letzten Jahrhundert und im Kalten Krieg und so irgendwie, dass jetzt so vieles einfach doch auch so in einem guten Zusammenleben möglich ist zwischen vielen Staaten und Menschen. Und gleichzeitig zeigt ja irgendwie der Ukraine Krieg, wie fragil das auch ist. Und dass es irgendwie auch harte Arbeit ist, da weiter dran, also diese Feindschaft immer wieder neu irgendwie zu töten oder halt, genau, also dass es einfach sich nicht auszahlt, wenn man Zäune baut und Mauern.
Ja.
Also,
Was vielleicht nochmal weiterhilft, ist an der Stelle auch einfach eine materialistische Betrachtung und zu sagen, wo ist eigentlich das soziale Objekt, Projekt Europa? Und wenn man sich die Geschichte der EU anschaut, war es ja erstmal eine Wirtschaftsunion und Stahlunion und so weiter, ne? Und der Prozess der europäischen Integration ist wirtschaftspolitisch getrieben gewesen und war nie als soziales Projekt verknüpft. Es war damals auch von auch befreiungsphilologischen Gruppen eine Kritik an Einführung des Euros so, weil es sagt, es war nicht damit verknüpft, dass man irgendwie auf einer sozialen Ebene auch einen Ausgleich schafft oder ja, überhaupt über eine Alternative, also ist das so nicht zu erwarten, ne? Aber quasi, welche Rolle spielt neoliberaler Kapitalismus in Europa und welche Profitinteressen werden eben vorangestellt? Und ich glaube, das ist vielleicht auch was die Frage, wie man politisch das gut aufzieht in der Predigt, aber muss man natürlich einzeln gucken, aber dass man quasi nicht nur einfordert, ja, was ist das Trennende, was wir einreißen müssen, sondern wo fordern wir auch eine soziale Gerechtigkeit innerhalb Europas ein, die vielleicht dann auch im besten Fall quasi Rassismus und einer rechten Hetze den Nährboden entzieht und sagt, nee, es geht nicht um deinen Gegensatz zu Geflüchteten oder Menschen, die ankommen und du denkst, dann funktioniert unser Sozialsystem nicht mehr, sondern es ist ein anderes Verhältnis, es ist ein Kapitalverhältnis, gegen das wir uns stellen müssen eigentlich.
Ja, voll spannend. Also was du noch aufsetzt, also wir wollen die Mauern einreißen, wir wollen irgendwie Gerechtigkeit einfordern und zugleich denke ich auch eben, was du gesagt hast, eine Sozialunion aufbauen, also die Frage nach der Förderung von Gemeinschaft, also wo geschieht es wirklich, dass Leute jetzt mit dem Sonntag und dem und biblisch gesprochen gemeinsam an einem Tisch sitzen und eben in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenkommen können, man sich in die Augen gucken kann und so. Ich hab so ein Bild vor Augen, es gibt so eine schöne Postkarte, auf Englisch steht da, if you have more than you need, build a longer table and not a higher wall. Also wenn du mehr hast, als du brauchst, dann verlängere einfach deinen Tisch und baue keine Mauern. Das ist irgendwie auch was vielleicht auch ein schönes Bild sein könnte für diesen Sonntag. Und eine Politikwissenschaftlerin meines Vertrauens hatte irgendwie auch mal so in Retrospektive zur Gründung von der EU oder einfach auch als Gegenwartsprojekt gesagt, hey, eigentlich bräuchten wir ein europäisches Radio. Keine Ahnung, ob das noch zeitgemäß ist, aber sowas, wo wirklich einfach dann Leute aus unterschiedlichen Ländern oder Regionen eine Sendung haben und man einfach was Gemeinschaftsstiftend schafft. Also es ist jetzt so ein sehr, ja, Nischenbeispiel und gleichzeitig habe ich gedacht, ah ja, natürlich, wir brauchen eigentlich auch Projekte, die eben irgendwie eine gemeinsame Identität, sage ich mal, auch wenn das Wort natürlich auch problematisch ist, stiften, aber ein Gemeinschaftsgefühl, ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und eben nicht Grenzen zwischen uns oder dieses nicht die anderen, also nicht, dass man wieder in irgendwie ein Othering und die Unbeschnittenen reinkommt, sondern eben sagt, ach ja, das sind die, die diese andere Sendung machen, die ich auch total spannend finde. Das ist halt mit der Musik, die ich nicht gut kenne. So, aber die irgendwie gefällt die mir auch oder ich kann zumindest dazuhören oder ich höre vielleicht auch nicht zu, aber ich habe zur Kenntnis genommen, dass das irgendwie auch die Menschen sind, die im gleichen Radio Programme machen, in der ich auch ein Programm habe und das ist völlig cool. Wir haben halt unterschiedliche Sendezeiten. So, also bildhaft gesprochen, keine Ahnung, eben wirklich auch zu gucken, was können wir gemeinschaftsmäßig tun, ohne dass es, wie du vorhin schon gesagt hast, in so ein, so aufweicht, in so ein, alle müssen dann aber auch gleich sein und wir brauchen eigentlich eine Leitkultur und Zusammenhalt und so weiter.
Nee, ich glaube so auch paneuropäische Projekte, ne, die von unten und im besten Fall selbstorganisiert laufen, finde ich ein super, super guter Weg, ja. Ich war letzte Woche in TC, das ist ein bisschen so ein Ort, glaube ich, bei Jugendlichen, aber es wäre auch schön, wenn sich das noch mehr verstetigt oder anders verknüpft, ja. Immer in dem Antagonismus natürlich, ne? Was sieht man auf Europa und wie baut man Europa auf? Ich hatte gestern erst nochmal wegen was anderem dieses alte Wort von Fanon in der Hand. Verlassen wir dieses Europa, schreibt er, ne? Das nicht aufhört, von Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft. Und in der massiven Kritik des europäischen Kolonialismus irgendwie und damals Algerienkrieg, ne, von Frankreich und so, immer die Frage, oft wird da gesagt, nee, wir dürfen das jetzt nicht machen, weil sonst sind die europäischen Werte wirklich in Gefahr. Aber eigentlich sind sie längst in Gefahr und haben vielleicht nie bestanden oder immer in dieser Ambivalenz bestanden. Und ich glaube, in dieser Ambivalenz müssen wir auch mit Europa oder ein anderes Europa von unten bauen und auch uns antagonistisch, finde ich, stärker verhalten gegenüber dem, was in der EU da verhandelt wird. Ja. Mhm. Ja, weil die Rhetorik ist immer noch über Menschenrechte, ja, ja. Auch wenn sie eigentlich abgeschafft werden. Ja.
Das stimmt, auch das gilt's zu prüfen. Ja.
Ich habe vielleicht noch einen kurzen Hinweis am Ende. Das hatten wir jetzt nicht so im Gespräch, aber für die, die das noch mehr interessiert, oder die vielleicht eher zum Verhältnis von Judentum und Christentum anhand des Predigttexts arbeiten wollen, in dem Göttinger Predigtkommentaren oder Predigtmeditationen, so heißen sie, hat der Wolfgang Kraus sehr intensiv darüber geschrieben und sich eigentlich gefragt, ob der Epheser, also ob der Predigttext im Epheserbrief hinter Römer 9 bis hinter Römer 7 bis 9 zurückfällt im Verhältnis zur Tora. Okay. Genau, oder wie sich das da verhält und ja, ob die bleibende Erwählung des jüdischen Gottesvolkes eben mit Epheser auch gut denkbar ist oder nicht. Also wer das nochmal vertiefen will, dem sei diese Meditation ans Herz gelegt.
Ja, danke. Das ist natürlich tatsächlich, wenn man vom Text her wirklich auch nochmal diese, wie hattest du vorhin gesagt, also jüdischen Messiasgläubigen und nicht jüdischen Messiasgläubigen im Verhältnis angucken will, ist das natürlich auch eine voll wichtige Perspektive. Mhm. Ja, danke für den Hinweis und auch für den Postcolonial Commentary. Wenn du mir die gleich noch schickst, dann stelle ich euch die in die Shownotes, dann könnt ihr auch selber dann nochmal nachlesen. Und ansonsten wünschen wir euch eine weitere gute Beschäftigung mit dem Text an diesem Tag der Europawahl. Genau. Ihr habt gesehen, das hat uns jetzt vor allem sehr beschäftigt. Wir hoffen, ihr konntet was damit anfangen oder in Abgrenzung dazu auch eure eigenen Ideen entwickeln. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schaltet gerne wieder ein. Wir bemühen uns nach wie vor jeden Sonntag für euch einen Podcast online zu stellen. Und genau, wir danken euch, wenn ihr von uns erzählt oder genau, einfach wieder mal einschaltet und uns Rückmeldung gibt. Johannes, mir hat es voll Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du dabei warst.
Vielleicht machen wir einfach mal eine englischsprachige Ausgabe von Stückwerk, oder? Und fragen Freunde in anderen europäischen Ländern und hätten da schon auch so ein europäisches Moment vielleicht.
Voll. Weiß nicht, wie die zu der EKD, wie die mit der EKD-Perikopen-Ordnung agieren, aber nee, für uns als Perspektive wäre es richtig cool. Ja, gute Idee. Also, ihr werdet sehen, was draus wird.
Alles klar. Genau. Macht's gut und gute Vorbereitung, dann Herr Friedrich. Ciao.
Ja. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.